Hallo, mein Name ist Lars Konarek und ich bin Überlebenstrainer. Ich vermittle wichtige Fähigkeiten, mit denen du in der Natur überleben kannst, wie das Finden von essbaren Pflanzen, das Navigieren mit Hilfe der Sterne oder das Entfachen eines Feuers ohne künstliche Hilfsmittel. Für euch nehme ich alle 14 Tage spektakuläre Szenen aus bekannten Filmen und Serien unter die Lupe, in denen Survival Skills gezeigt werden. Ich analysiere, ob diese realistisch sind oder doch eher in die Mythenwelt des TV gehören. Zudem gebe ich zum Gezeigten meine subjektive Einschätzung als Profi ab. Wenn euch das Thema Survival interessiert, mehr zu meinen Trainings und mir findet ihr auf www.larskonarek.de. Hallo und herzlich willkommen bei Survival Check. Ich hoffe, ihr seid gut in den Dezember gestartet und passend zum Winter gibt es mit dieser heutigen Podcast-Folge einen Film, der sich überwiegend in einer überlebensfeindlichen Umgebung abspielt, dem verschneiten Hochgebirge im Winter. Der Film Zwischen zwei Leben, auch bekannt unter The Mountain Between Us, ist ein US-amerikanischer Abenteuerfilm aus dem Jahr 2017. In dem Streifen spielen Kate Winslet, die ihr vielleicht noch aus dem Film Titanic kennt, und Idris Elba die Hauptrollen. Titanic war übrigens der erste Film, bei dem ich im Kino knöcheltief im Wasser stand, weil alle weiblichen Kinobesucher heftige Tränenergüsse erlitten. Aus jeder Ecke konnte man damals herzzerreißendes Geschluchze und die Geräusche vom permanenten Öffnen und Verschließen der Tempopackungen hören. In Deutschland ist der Film Zwischen zwei Welten FSK 12. Die FSK ist die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, welche die Altersfreigabe zum Schutz der Kinder und Jugendlichen prüfen soll. In der Freigabebegründung für Zwischen zwei Leben heißt es: Der insgesamt ruhig inszenierte Film enthält einige dramatische Spannungsszenen, bei denen es jedoch nicht zu körperlicher Gewalt kommt. Zudem bieten zahlreiche ruhige Passagen Kindern und Jugendlichen ab 12 genug Gelegenheit zur Entspannung. Durch den Spielort in verschneiter Wildnis fällt es den Zuschauern ab 12 Jahren auch leicht, die Geschichte von ihrer eigenen Lebenswelt abzugrenzen und eine emotionale Distanz zu wahren. Soweit, so gut. Zum Vergleich: Der Film Jurassic Park aus dem Jahr 1993, bei dem lebensecht dargestellte Saurier Menschen fressen und schwer verletzen, ist übrigens auch von der FSK ab 12 Jahren eingestuft. Ein Schelm sei, wer Böses dabei denkt. Das hat aber nichts mit dem Podcast zu tun, es ist mir bei der Recherche zum Film nur aufgefallen und hat mich verwundert. Die Story: Fotojournalistin Alex Martin, gespielt von Kate Winslet, und der Neurochirurg Ben Bass, gespielt von Idris Elba, die sich beide nicht kennen, erfahren am Flughafen, dass ihr Flug zum gleichen Reiseziel storniert wurde. Sie schließen sich zusammen und chartern ein kleines Motorflugzeug, um doch noch rechtzeitig anzukommen. Also sitzen sie bald mit dem Piloten und dessen Hund in einem kleinen Flieger und es passiert, was passieren muss. Über dem Hochgebirge erleidet der schon betagte Pilot einen Schlaganfall. Die Maschine stürzt in den schneebedeckten Bergen ab. Alex, Ben und der Hund überleben den Absturz. Für den Piloten kommt jede Hilfe zu spät. Jetzt müssen sie sich den Gewalten der Natur stellen. Zur Analyse: Ich höre oft, dass Flugzeugabstürze nicht überlebt werden. Und das ist bestimmt in vielen oder wahrscheinlich den meisten Fällen so. Dennoch zählt das Fliegen statistisch zu den sichersten Arten des Reisens. Laut der Internationalen Luftverkehrsvereinigung IATA beförderten Fluggesellschaften im Jahr 2019 rund 4,5 Milliarden Passagiere. Und die Anzahl der Passagiere war mehr als 14 Mal so viel wie 1970. Die statistische Wahrscheinlichkeit, durch einen Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, lag im Durchschnitt der 70er Jahre bei 1 zu 264.000. 2019 lag diese bei rund 1 zu 16.042.000. Diese Zahlen gelten für Passagiermaschinen. Sportflugzeuge und Militärmaschinen sind davon ausgenommen. Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft hat hier ein interessantes Chart mit Zahlen zu den Unglücken veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die Kernszene beginnt, also der Flieger stürzt ab, das Bild wird dunkel. Nach ein paar Sekunden geht es weiter. Ben Bass macht die Augen auf, halb auf ihm liegt die Reporterin Alex. Dann schaut er, ob Mobilfunkempfang besteht. Das ist eine Sache, die ich jetzt mal aufgreife. Mobilfunkempfang ist nicht selbstverständlich. Es gibt immer noch Gebiete in Zivilisationen, die nicht vom Mobilfunknetz abgedeckt sind. Und dabei sind wir in Deutschland ganz weit vorn, und zwar im Negativsinne. Ich muss ständig schmunzeln, wenn mir bisweilen Fernreisende, die sich zum Beispiel in Südamerika in den abgelegensten Ecken tummeln, dort von klarem und besten Mobilfunkempfang berichten, es aber im Schwarzwald selbst in manchen Touristenregionen kein flächendeckendes Netz gibt. Selbst hier, wo ich lebe, in Freiburg im Breisgau, gibt es ein paar Bereiche, in denen kein bzw. nur ganz schlechter Empfang ist. In meinem Survival Camp bei Emmendingen unweit von Freiburg kann man im Wald froh sein, überhaupt einen Balkenempfang zu haben. Und das ist für mich immer wieder eine Herausforderung, denn wenn ich am Treffpunkt für meine Trainings auf meine Teilnehmer warte und diese mich von unterwegs erreichen wollen, ist das nicht so einfach. Unglaublich aber wahr, obwohl sich dort ein bekanntes Ausflugsziel befindet. Und das Interessante ist, es spielt keine Rolle, mit welchem Anbieter man versucht, sich ins Netz einzubuchen. Ich möchte jetzt nicht näher auf dieses Luxusproblem eingehen. Ich finde es nur schade, weil es für eine Industrienation wie Deutschland besser geht. Und weitaus ärmere Länder hängen uns in dieser Hinsicht deutlich ab, was den Empfang im Land betrifft. Auch hierfür bekommt ihr in den Shownotes einen Link der Bundesnetzagentur, wo ihr eine interaktive Karte der Netzabdeckung in Deutschland nachschauen könnt. Da lohnt es sich, mal reinzuschauen. Fairerweise muss man aber auch erwähnen, dass es nicht immer am Anbieter liegt, sondern dass Mobilfunk, und hier steckt ja das Wort Funk drin, auch physikalischen Grenzen unterliegt. Das habt ihr vielleicht schon einmal in einem Gebäude feststellen müssen, in dem kein Handyempfang war. Ein typisches Beispiel dafür ist ein bekanntes skandinavisches Einrichtungshaus mit 4 Buchstaben, bei dem alle Gebäude aus Beton mit einem integrierten Stahlgitter gefertigt sind, welche die Funkwellen von außen abhalten. Und genauso verhält es sich in engen Schluchten, wie man sie beispielsweise im Schwarzwald häufig findet. Versucht man hier jemanden anzurufen, stellt man fest, dass oft überhaupt kein Netz vorhanden ist. Und es gibt Orte, an denen ist generell überhaupt kein Empfang, weil es dort keine Sende- und Empfangsmasten für Mobilfunk gibt. Solche Orte sind das offene Meer oder das Hochgebirge. Eine Ausnahme bildet hier die Schweiz, in der man selbst auf dem abgelegensten Gipfel immer Empfang hat. Ein fettes Lob also an die Eidgenossen in der Nachbarschaft. Kommen wir zurück zum Film. Logischerweise hat Ben aufgrund dessen an der Absturzstelle auch keinen Empfang. Das ist schon mal eine realistische Darstellung der Situation. Das Flugzeug liegt in der Horizontalen mit einer etwa 45-Grad-winkligen Neigung zur Seite. Das Heck ist abgerissen, der Rest des Flugzeuginnenraumes ist intakt. Die Scheiben sind noch alle eingefasst, lediglich hinten am Flieger befindet sich durch den Abriss ein großes Loch. Aus der Wand der schräg liegenden Fliegerkabine tropft Flugbenzin heraus. Ben fängt es mit dem metallenen Fressnapf des Hundes auf, steckt dort ein paar Stücke der Kabinenisolierung hinein und entzündet sie dann. Er hat somit ein Feuer in einem sicheren Behältnis entfacht, was aus Sicherheitssicht in Relation zur Survival-Situation okay ist. Dann ist es hell und es wird gezeigt, wie Ben auf dem Boden des Flugzeuges aufgrund der Kälte zusammengekauert liegend erwacht. Es ist immer schwer, solche Sachen pauschal zu bewerten. Auf Anhieb würde ich sagen, dass die gezeigte Szene wirklichkeitsfremd ist, denn mit der wenigen Bekleidung, die Ben trägt, hätte er im Hochgebirge, wie im Film dargestellt, vor Kälte sicherlich keine Minute die Augen zum Schlafen schließen können. Hierzu möchte ich euch einmal ein kleines Beispiel aus der Physik nennen, was man in den meisten Fällen draußen in der Praxis anwenden kann. Die Temperatur nimmt pro 100 Höhenmeter um fast exakt 0,7 Grad Celsius ab. Das bedeutet, dass wenn man im Tal bei einer Höhe von 300 Metern steht und in der Nähe auf einen Berg mit 1300 Meter Höhe steigt, die Temperatur somit um 7 Grad Celsius sinkt. 1000 Höhenmeter sind 10 mal 100 Meter. Rechnet man jetzt 10 mal 0,7 Grad, ergibt das die Temperatur, die man von der tatsächlichen Temperatur abziehen muss. Ein Hochgebirge beginnt laut Definition bei mehr als 1000 Meter Höhenunterschied zum Tal. Und was ich mal schätze von den gezeigten Bildern, die im Film verwendet werden, befinden sich die beiden Überlebenden in einer Höhe von etwa 2500 bis 3000 Meter. Ab 2500 Meter endet das Wachstum der Bäume, also beginnt die Baumgrenze dort. Die beiden befinden sich oberhalb davon, das ist deutlich zu erkennen, und jetzt könnt ihr mal mit meinem Rechenbeispiel mit den 0,7 Grad pro 100 Meter den Temperaturunterschied zum Tal berechnen, wenn die Höhe 3000 Meter beträgt, und dann wird euch meine Aussage auch einleuchten. Es ist unwahrscheinlich, dass Ben die Kälte einfach so wegsteckt. Zudem kommt, dass die Temperaturen ja bei Sonnenuntergang deutlich sinken und der kälteste Zeitpunkt eines Tages bzw. einer Nacht ist meistens kurz vor dem Sonnenaufgang erreicht. Also, Ben ist aufgewacht und im Hintergrund erkennt man die verletzte und bewusstlose Alex, die er mit allen möglichen Jacken und anderen Dingen zur Isolierung zugedeckt hat, damit ihr Körper warm bleibt. Und das könnte auch so klappen, auch wenn es immer noch etwas, ja, sagen wir mal, dürftig wirkt. Man muss anmerken, dass das Flugzeug ja einen Windschutz bietet und dass Schnee tatsächlich auch über eine gewisse Isolierleistung verfügt. Ben begibt sich aus der Kabine des Wracks. Er steht jetzt direkt ein paar Meter neben dem abgestürzten Flieger und die Kamera schwenkt und fängt dabei sein Sichtfeld ein. Das dürfte ein schlimmer Moment für eine Person in dieser Situation sein, weil derjenige realisiert, in welcher unwirtlichen Umgebung er sich gerade befindet. Ringsherum nur Gebirge, Felsen und Massive, die in den Himmel ragen. Dazu noch alles eingeschneit, schlimmer geht es fast nicht. Er kehrt zurück ins Flugzeug und versorgt Alex Wunden und wäscht sie. Dann fixiert er improvisiert ihren Beinbruch mit ein paar Gegenständen aus dem Flieger. Anschließend birgt er den toten Piloten aus dem Cockpit und wickelt diesen in eine Folie ein. Mithilfe der Folie zieht er den leblosen Körper durch den Schnee weg vom abgestürzten Flugzeug. Das ist eine sehr kluge Maßnahme und wer denkt, dass er sich jetzt mit dem toten Piloten sein wertvolles Mittagessen verschwendet, den erinnere ich nochmal an die Folge 2 dieses Podcasts, in der ich The Book of Eli analysiere. Da erkläre ich, warum Menschenfleisch nicht gegessen werden sollte und was das mit einem macht, wenn man es doch tut. Also hört am besten auch in diese Folge rein. Falls ihr das noch nicht getan habt, solltet ihr meinen Podcast abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Das, was Ben hier macht, ist deshalb wichtig, da es nicht nur gut für die Psyche ist, wenn direkt neben einem ein Toter liegt. Es gibt vielleicht Situationen, in denen sich das nicht vermeiden lassen würde. In den meisten Fällen jedoch kann man einen Verstorbenen außer Sichtweite schaffen. Hygienetechnisch gesehen wäre das im Hochgebirge zu dieser Jahreszeit kein Problem, da aufgrund der niedrigen Temperaturen typische Verwesungsprozesse hier nicht von medizinischer Bedeutung sind. Anders wäre das im Flachland, wenn der tote Körper Fliegen anziehen würde und es anfangen würde zu stinken. Das ist dann auch je nach Umstand ein Problem für die eigene Gesundheit und die der Menschen, die dann bei einem sind. Ich möchte abermals auf die Art und Weise zurückkommen, wie er den Toten bewegt. Das ist in meinen Augen sehr klug, auch wenn es banal erscheint. Natürlich hätte er den Piloten auch an den Füßen zur Stelle durch den Schnee ziehen können, aber gerade das ist Survival. Mit wenigen Mitteln, genauer gesagt mit dem, was man hat, das Maximum herausholen. Und genau das geschieht hier im Film. Durch das Einwickeln in der Folie wird der Reibungswiderstand der leblosen Person auf dem Schnee enorm verkleinert, weshalb die Person leichter zum Ziehen wird. Genial. Jetzt sieht man, wie der Pilot in einem offenen Schneegrab liegt, das Ben ausgehoben hat. Dann deckt er ihn mit Schnee ab. Sehr ehrenhaft, muss man sagen, so sollte es immer sein. Für die Survival-Psyche ist solch eine Maßnahme nicht unerheblich, da man mit der Person dann auf einer gewissen Ebene mental abschließen kann. Und was mir gut gefällt, ist, dass Ben die Folie, in der er den toten Piloten gezogen hat, verwendet, um das offene Heck gegen die Witterung abzuschließen. Und somit kann die Temperatur im Wrack um ein paar Grad gesteigert und gehalten werden. In der nächsten Szene sieht man Ben und Alex nebeneinander schlafend. Hinter ihnen brennt aus einer metallischen Werkzeugkiste ein Feuer. Hier stellen sich für mich zwei elementare Fragen. Woher bezieht Ben die Brennstoffe für das Aufrechterhalten des Feuers? Die Verunglückten befinden sich oberhalb der Baumgrenze. Der Boden ist von einer hohen Schneeschicht bedeckt und in einem Flieger befindet sich bautechnisch nichts, das zumindest auch nur ansatzweise wie Holz Glut bildet und über einen längeren Zeitraum ein Feuer hält. Das ist dann, so wie gezeigt, sehr unrealistisch. Zweitens kommt es aufgrund der Verbrennung zu dem Entstehen des lebensgefährlichen Gases Kohlenmonoxid. Ein offenes Feuer in solch einer Kabine wäre schon ein sehr großes Risiko. Zumal ja noch durch die Schneewehen und das eigentliche Schneien die Frischluftzufuhr zum Flugzeugwrack verschlechtert wird, weil der Schnee die Luft abschließt und diese so nicht ausreichend zirkulieren kann. Kohlenmonoxid wirkt in höheren Konzentrationen als tödliches Atemgift. Daher muss immer für Frischluftzufuhr gesorgt werden. Da das Gas farb-, geruchs- und geschmackslos und nicht reizend ist, wird es kaum wahrgenommen. Hier also auch eine Szene, die in hohem Ansatz fachlich nicht optimal dargestellt ist. Ben verabreicht Alex Wasser, das er aus Schnee gewonnen und durch Schmelzen über dem Feuer im metallischen Hundenapf gewonnen hat. Das ist vernünftig, denn Schnee im rohen Zustand zu essen, kühlt den Körper zu sehr aus und da ohnehin ein Feuer brennt, kann dieses auch gleichzeitig zum Schneeschmelzen verwendet werden. Müsste man extra ein Feuer dafür entfachen, würde das vom Sinngehalt wieder anders aussehen. Als sich Ben draußen befindet und Schnee bearbeitet, fliegt ein Passagierflugzeug in großer Höhe über beide hinweg. Sie geben einen Signalschuss mit der Leuchtpistole ab. Natürlich wird dieser, weil die Maschine schon fast vorbeigeflogen ist, nicht gesichtet und allem Anschein nach könnte auch kein Pilot dieser Welt so etwas aus so einer großen Höhe bemerken. Man könnte böse gesagt anmerken, dass sie einen wertvollen Schuss der Signalpistole verschwendet haben. Genau solche Sachen passieren aber bei Verzweiflung. Und das ist keine Seltenheit. Alex möchte losziehen, weg von dem Wrack und Hilfe suchen. Doch sie ist am Bein verletzt und streng genommen überhaupt nicht marschbereit. Ben schlägt vor, auf den nächsten Gipfel zu klettern, um sich eine Übersicht über die Gegend, in der sie sich befinden, zu verschaffen. Das ist eine hervorragende Entscheidung. In der Wildnis sollte man so schnell wie möglich versuchen, einen Fernblick zu erhalten. Dazu eignen sich hohe Standorte wie in diesem Fall der nächste Gipfel. Würde man sich in einem Waldgebiet aufhalten, wäre es sinnvoll, auf eine Anhebung des Geländes auszuweichen oder sich, falls man diesen beklettern könnte, auf einen hohen Baum zu begeben, um dort möglicherweise über die restlichen Baumkronen eine Übersicht zu erhalten. Solche Sachen sind aber immer einfacher gesagt als getan. Und selbst für mich, der viel bouldert, bedeutet das nicht, dass ich jeden Baum hochklettern kann. Manchmal wäre das auch mit einem zu großen Risiko verbunden, einen Baum hochzuklettern, weil ja die Absturz- und Verletzungsgefahr steigt. Das ist in jedem Fall anders zu bewerten und letztendlich trägt der Überlebende die Entscheidung selbst und er muss es einschätzen, ob das Risiko-Nutzen-Verhältnis passt oder nicht. Ben steigt auf und versucht das Gelände zu überschauen. Ernüchternderweise ist sein Ausflug erfolglos. Während Ben unterwegs ist und Alex mit dem Hund allein im Frack wartet, nähert sich plötzlich aus dem Nichts ein Puma. Dieser ist neugierig und kratzt von außen an den Scheiben des Fracks. Der Hund läuft raus und man hört einen kurzen Kampf, dann ein Winseln des Hundes. Jetzt kommt das Raubtier durch das Heck ins Frack und schleicht fauchend auf Alex zu. Pumas greifen in der Regel keine Menschen an, meistens flieht die bis zu 125 Kilo schwere Raubkatze. Es gibt aber immer mal wieder seltene Ausnahmen dazu. Alex ist in Gefahr. Sie lädt hastig die Signalpistole und schießt in dem Moment, in dem das Tier zum Sprung auf sie ansetzt, dem Puma ins Gesicht. Dieser heult kurz auf und ergreift die Flucht. Vielleicht wundert ihr euch jetzt über die Wirkung der Signalpistole. Diese sind nämlich alles andere als ungefährlich. Signalpistolen zählen in Deutschland als Schusswaffen und unterliegen dem Waffengesetz. Hierzu muss man wissen, dass Signalpistolen tödliche Waffen sein können, je nachdem, welche Stelle sie am Körper treffen. Sie brennen sich in die Einschussstelle ein, an der sie treffen, und setzen auch den Bereich um den Einschuss in Brand. Bei richtiger Handhabung können sie Leben retten und werden daher heute noch in manchen Bereichen mitgeführt. In der zivilen Anwendung werden in Seenot- oder Luftrettungssituationen rote Lichtsignale verwendet. Rot steht dabei für Notlage, Gefahr oder Hilfe notwendig, grün dagegen für alles in Ordnung. Ben findet den Puma später in der Nähe des Wracks, als er zurückkehrt. Alex hat dem Tier genau ins linke Auge geschossen und dadurch ist die Raubkatze verendet. Der tote Puma dient den beiden dann als Nahrungsquelle. Das Fleisch des Tieres bereiten sie über der Feuerstelle im Flugzeug zu. Fachlich richtig und auch wichtig, schließlich findet man in solcher Umgebung keine andere Nahrung als Tiere. Als Ben noch schläft, zieht Alex mit dem Hund los. Sie will immer noch weg vom Wrack. Ben hat ihr in einigen Gesprächen vorher bekräftigt, dass er es für besser halten würde, beim abgestürzten Flieger zu bleiben, um dort auf Hilfe zu warten. Alex zieht ihr Ding trotzdem durch. Sie hinterlässt ihm einen Abschiedsbrief, in dem sie anmerkt, dass sie Hilfe schicken wird, wenn sie es ins Tal schafft. Es ist sehr leichtsinnig von ihr, in ihrem Zustand allein loszugehen. Zu zweit hat man immer mehr Chancen, kann einander helfen und sich gegenseitig sichern. Und vor allem in der Regel bessere Entscheidungen treffen. Der Brief ist eine kleine, aber dennoch bedeutsame Sache. In Überlebenssituationen ist es wichtig, dass man sich immer gegenseitig informiert. Erstens zur Eigensicherung, damit der Empfänger weiß, wo man sich befindet, und zweitens gehört es sich auch so. Das gebietet schon allein der Anstand. Als Ben erwacht und den Brief von Alex gelesen hat, bricht er sofort auf und folgt ihren Spuren. Schon nach kurzer Zeit findet er sie und sie gehen gemeinsam weiter. Sie erreichen die Baumgrenze und es ist deutlich zu erkennen, dass der Schnee ihnen dort fast bis zur Hüfte reicht. Was man dazu wissen muss: Bewegt man sich in so einer Schneehöhe ohne Schneeschuhe fort, benötigt man manchmal Stunden, um eine Distanz von nur einem Kilometer zu absolvieren. Aufgrund der hohen Kraftanstrengung verliert man viel Energie, schwitzt und ermüdet rasch. Das ist eine tödliche Konstellation, gerade im Hochgebirge. Deshalb ist es ratsam, improvisierte Schneeschuhe zu fertigen. Das kann man bereits mit ein paar Zweigen von Nadelbäumen machen, die man sich unter die Füße bindet. Das bringt bereits eine Menge, denn man sinkt deutlich weniger ein. Weniger einsinken gleich weniger Energieverbrauch gleich man ist schneller am Ziel. So simpel ist die Rechnung. Sie suchen Unterschlupf in einer Höhle. Dort entfachen sie ein Feuer und verbringen die Nacht. Brennholz gibt es ja jetzt, da sie sich unterhalb der Baumgrenze befinden. Eine weise Entscheidung, denn die Höhle bietet Schutz vor der Witterung. Jetzt ist es aber nicht so, dass im Gebirge alle 500 Meter eine idyllische Höhle auf den nächsten Überlebenden wartet. Man kann eigentlich von großem Glück sprechen, wenn man in so einer Umgebung eine Höhle findet. Am nächsten Morgen sieht Alex eine kurze künstliche Sonnenreflexion weit unten im Tal. Da unten muss etwas sein. Sie ziehen los, um dorthin zu kommen. Alex kämpft sich mit ihrem geschienten Bein und einem Metallbügel als Krücke durch den Schnee. Immer wieder stoßen beide auf die Schwierigkeiten der Wildnis, die eine Rückkehr in die Zivilisation mit jedem Mal unwahrscheinlicher werden lassen. Sei es einmal eine Felswand, unter der ein reißender Fluss entlang strömt, der unmöglich zu überwinden ist, oder die schier endlosen Tücken dieser Wildnis, wie der hohe Schnee und die Witterung. Doch dann entdeckt Ben durch Zufall ein verlassenes und schon allmählich zerfallendes Holzhaus im Wald, als er Alex zurücklässt, um das Gebiet zu erkunden. Darin befindet sich eine Matratze, ein Ofen und etwas Mobiliar. Das Holzhaus ist der Grund für die Sonnenreflexion, die Alex vorher wahrgenommen hatte. Sie begeben sich beide dort hinein und bleiben zeitweilig da. Wie es sich für einen guten Film gehört, kommen sich beide einander näher und schnackseln mal heftig eine Runde miteinander. Warum nicht? Das ist gut für die Survival-Psyche. Alex schickt Ben los, Hilfe zu suchen. Sie möchte ihn nicht ausbremsen und bleibt in der Hütte. Das ist sicherlich eine schwierige Entscheidung, wenn man sich in solch einer Situation befindet. Nach einiger Strecke bringt er es nicht übers Herz, ohne sie loszuziehen, und kehrt wieder zurück. Beide machen sich nun erneut gemeinsam auf den schweren Weg durch die Wildnis. Ben baut eine Art Trage, mit der er Alex hinter sich durch den Schnee zieht. Er ist ja von muskulöser Statur, und wer so etwas schon mal in der Praxis im Schnee selbst durchgeführt hat, der hat nach spätestens 500 Meter keine Kraft und auch keine Lust mehr. Aber aus fachlicher Sicht ist es natürlich immer besser, jemanden im Schnee nachzuziehen als zu tragen. Das Glück scheint für die beiden zurückzukehren. Ben entdeckt unweit von sich ein Sägewerk. Sie steigen ab und erreichen das Sägewerk. Hilfe eilt herbei und beide sind gerettet. Fazit: Der Film hat überwiegend durchschnittliche Bewertungen erhalten. Ein echter Survival-Film, wie man ihn sich vielleicht vorher vorgestellt hat, ist zwischen zwei Leben keineswegs. Spätestens ab der zweiten Hälfte geht es weniger um das Überleben als um die Annäherung zweier Menschen. Um Filmbewertungen aus Kritikersicht geht es aber in diesem Podcast zum Glück nicht, sondern um das Fachliche. Also alles, was die gezeigten Skills und Szenen bezüglich dem Thema Survival betrifft. Das war bis auf wenige Ausnahmen in Ordnung und von meiner Seite aus gab es hier nur wenig Beanstandungen. Endlich werden auch einmal lebensnahe Aspekte in einem Hollywood-Film behandelt, die sonst gar keine Beachtung finden. Fragen wie, woher kommt das Wasser oder wie pinkelt man als körperlich verletzte Frau in eisiger Kälte in einem Flugzeugwrack? Von solchen, aus meiner Sicht, wichtigen Dingen hätte ich gerne mehr gesehen. Jedoch ist mir auch klar, dass man als Regisseur nicht jeden Zuschauer glücklich machen kann. Womit die heutige Podcast-Folge ihr Ende findet. In 14 Tagen ist der Film The Cray im Podcast zur Analyse dran. In diesem Film spielt Liam Neeson, bekannt aus Schindlers Liste, die Hauptrolle als Jäger in der Wildnis Alaskas, der nach einem Flugzeugabsturz ums Überleben kämpft. Dazu kommt noch eisige Kälte, Hunger und Erschöpfung und vor allem auch ein großes Rudel hungriger Wölfe. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut unbedingt rein. In 14 Tagen spreche ich darüber. Ich danke euch fürs Zuhören und würde mich über 5 Sterne und ein Abo sehr freuen. Bis dann, euer Lars Konarek.